Herzlich willkommen zum Extra-Interview unseres Podcasts Zwei alte weiße Männer. Unser heutiger Gast ist Lionel Bachelard. Mit dem 21-jährigen Sprecher der Würzburger Volt-Gruppe reden wir über das Wahlverhalten von jungen Wählerinnen und Wählern bei der Europawahl. Denn die Europawahl hat ohne Zweifel in Deutschland durchaus bemerkenswerte Ergebnisse geliefert. Die Union wurde stärkste Kraft, während die AfD im Osten klar dominierte. In Bundesländern wie Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erzielte die AfD zwischen 30,5 und 31,8% der Stimmen. Bundesweit landete die in Teilen rechtsextreme Partei mit 15,9% hinter der Union, die 30% erreichte. Grüne, Liberale und SPD erlitten deutliche Verluste, während das neue Bündnis Sahra Wagenknecht aus dem Stand 6,2% erzielte. Insgesamt wählten in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen 29% eine kleinere Partei. Die Wahlbeteiligung war mit 64,8% dabei so hoch wie nie zuvor. Die europafreundliche Partei Volt von Lionel Bachelard hat bundesweit 2,6% der Stimmen geholt. In Würzburg waren es sogar 6,9%, so viel wie sonst nirgendwo in Bayern. Noch besser schnitt Volt mit 9% bei den 16- bis 24-jährigen Wählern ab. Was bewegt diese jungen Leute? Wieso tendieren sie so stark zu Kleinstparteien? Und was macht Volt für die 16- bis 24-Jährigen besonders attraktiv? Antworten auf diese Fragen erhoffen wir von Lionel Bachelard, dem Volt-Bezirksleiter für Unterfranken. Der gebürtige Prosselsheimer hat sich bei Fridays for Future erstmals politisch engagiert und dort auch ein Delegiertenamt wahrgenommen. Zur Bundestagswahl 2021 ist Bachelard auf Volt aufmerksam geworden. Seitdem engagiert er sich dort. Bachelard ist Delegierter des Bundesparteitags und Rechnungsprüfer im Landesverband Bayern. Er absolviert derzeit beim Bekleidungshersteller S. Oliver in Rottendorf eine Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann. Zu seiner politischen Motivation sagt er: besonders faszinierend für mich, internationale Probleme europäisch denken. Herzlich willkommen, Lionel Bachelard. Wir sind Michael Reinhardt und Thomas Kirchberg. Und die erste Frage, Michael, kommt von dir.
Zunächst mal herzlichen Glückwunsch noch zum Abschneiden deiner Partei Volt. Wie erklärst du dir den Erfolg, insbesondere bei jungen Wählern?
Ich glaube, wir sehen bei jungen Wählern, dass sie durch die vergangenen Jahre, durch verschiedene Krisen, besonders sich im Stich gelassen fühlen von den etablierten Parteien, vor allem von der Ampelregierung. Und auch, dass wir den Faktor haben, dass junge Wähler noch relativ unentschlossen sind und noch nicht seit 50 Jahren SPD wählen und da eine emotionale Bindung zu der Partei haben. Und entsprechend gucken, was ist das Beste auf dem Markt, was ist das beste politische Angebot für mich und was überzeugt mich am meisten. Und ich glaube, da haben wir mit unserer Kampagne einen Nerv getroffen, der offensichtlich gut angekommen ist, vor allem in Städten. Und das sehen wir jetzt in einem herausragenden Wahlergebnis, auch bei den jungen Leuten.
Das Wahlergebnis ist beeindruckend, das kann man nicht anders sagen. Mit welchen Themen habt ihr besonders punkten können?
Ich glaube, am meisten konnten wir punkten mit dem Thema Migrationspolitik, dass wir nicht diesen Trend mitgehen, den wir bei den größeren Parteien sehen, dass man nach rechts rückt und sagt, wir müssen restriktiver sein, wir müssen um jeden Preis verhindern, dass Menschen nach Europa kommen. Wir wollen hier eine Festung aufbauen, sondern dass wir sagen, nee, Moment, wir müssen vor allem in erster Linie dafür sorgen, dass die Migrationspolitik Wert auf Menschen legt und dass wir das alles so human wie möglich machen und so vereinbar wie möglich mit den Menschenrechten, dass wir da eben ein bisschen anders agieren und da euch ein bisschen vorstechen. Und der zweite große Punkt, wo wir oft drauf angesprochen wurden, auch am Wahlstand, war unsere Klimapolitik, dass wir, das hat sich gezeigt in der Studie vom WWF und BUND in den letzten 5 Jahren, wir haben klimafreundlicher abgestimmt als die Grünen. Mhm. Und wir sind quasi die neue Klimapartei und das ist bei den Leuten angekommen.
Das Bemerkenswerte ist ja, ihr seid, wenn man so will, was die Migrationspolitik angeht, der Gegenentwurf zur AfD, konntet damit Stimmen gewinnen. Und das andere ist, gegen die bisher als solche bezeichnete Klimapartei Grünen ebenfalls sozusagen reisiert und hier, wie du gerade sagtest, als Klimapartei etliche Stimmen eingeheimst. Wo soll das denn hinführen mit Volt?
Ja, im besten Fall jetzt erstmal in sehr guten 5 Jahren mit 5 Abgeordneten im Europaparlament und mit einem höchstmöglichen Einfluss, dass wir unsere Programme auch wirklich umsetzen können. Langfristig arbeiten wir, ich glaube, das dürfte mittlerweile auch durch die Medien gut aufgegriffen sein, ist unser Ziel, dass wir zu einem föderalen Europa kommen. Das ist unsere These, quasi auch wieder die Antithese zur AfD, dass wir nicht sagen, Nationalstaaten machen ihren Job besser als ein übergeordnetes Konstrukt, sondern dass wir sagen, die EU ist eigentlich für die meisten Probleme, die wir haben, die eben Nationalgrenzen überschreiten, auch die Instanz, auf der wir die Lösung finden werden.
Jetzt sind aber gerade im Moment die Menschen eher skeptischer gegenüber Europa und wollen eher Kompetenzen in den Mitgliedstaaten sehen und gerade auch die tragenden Parteien und natürlich ganz besonders die AfD, die immer stärker wird, macht ja zumindest ein paar skeptische Bemerkungen, um es vorsichtig zu sagen, gegenüber einer stärkeren europäischen Führung. Glaubst du, dass das mehrheitsfähig ist oder wie kann man sich das vorstellen, dass wirklich dass sich Mehrheiten finden in Europa für einen klaren europäischen Kurs der Integration und der gemeinsamen Führung?
Ich glaube, die Mehrheiten sind auf jeden Fall zu finden. Wir müssen daran arbeiten, dass wir Europa an sich besser kommunizieren, dass wir nicht die EU als den Sündenbock dafür darstellen und wie die FDP, ich glaube, die hat immer noch Werbung gemacht mit dieser Gewürzgurkenverordnung, die es seit über 10 Jahren nicht mehr gibt. Das ist das Bild, das man von der EU hat in Deutschland. Und das ist schade, weil 2/3 unserer Gesetze in Deutschland kommen aus der EU und das sind keine Gesetze, die sich nur um irgendwelche Gurken handeln, sondern das sind vor allem in erster Linie Verbraucherschutz-Dinge, wo jeder von uns im Alltag profitiert. Und wenn wir versuchen, das besser darzustellen, besser zu kommunizieren, dann bin ich mir sicher, überzeugen wir auch Leute von unserer Idee, dass Europa so gut ist.
Ist es nur eine Darstellungsfrage oder auch eine Frage der Themen, die tatsächlich auf europäischer Ebene behandelt werden und vorangetrieben werden?
Mit Sicherheit beides. Also das eine ist natürlich, was man tatsächlich erarbeitet und das andere, wie man es kommuniziert. Und es gibt viele Themen, wo wir auch sehen, dass es sinnvoller ist, das auf europäischer Ebene zu behandeln. Zum Beispiel eine Verteidigungspolitik oder ein gemeinsames europäisches Schienennetz, das effizient funktioniert. Das sind Themen, die kann man europäisch super gut regeln. Das sind übrigens auch Themen, die direkt beim Wähler oder bei der Wählerin ankommen, wo man merkt, da macht die EU wirklich was für uns. Und wie gesagt, das haben wir diese zwei Aspekte. Einmal, dass wir gute Politik machen mit Themen, die man besser auf europäischer Ebene lösen kann. Und einmal, dass wir diese Erfolge auch entsprechend kommunizieren.
Du hast gesagt, Migration und das Thema Klima hat besonders gezogen. Jetzt seid ihr aber eine Partei, die einen sehr starken Fokus auf Europa hat. Wie war das Thema Europa bei euren Gesprächen an Wahlständen etc.? Wie war da das Interesse von jungen Leuten?
Das Interesse ist da. Das merkt man auf jeden Fall, wenn ich mit jungen Leuten rede am Wahlstand. Dann ist auch, bei mir ist es ja auch, ich bin 21, dieses Selbstverständnis von Europa, dass Europa immer da ist, dass wir nichts anderes kennen als das Schengen-Abkommen mit Reisen ohne Grenzen und ohne Passkontrollen. Und deswegen ist diese Idee, dass man das verlieren könnte, auch so abstrakt, dass man nach Frankreich fährt und auf einmal in einer anderen Währung bezahlt. Und entsprechend merke ich bei jungen Leuten, wie mir das Thema Europa ist präsent, wenn man drüber redet. Aber man hat nicht auf dem Schirm, dass es eigentlich was unfassbar Außergewöhnliches ist.
Und was macht ihr mit den anderen, mit den Skeptikern oder auch mal anders gefragt, was bietet ihr uns Älteren?
Ich denke, dass der Hauptgrund, warum Europa ein Erfolgskonzept bis heute ist, ist Frieden und Stabilität, auch wirtschaftlicher Art. Dass wenn Leute zu mir an den Wahlstand kommen und sagen, sie möchten einen Dexit und Deutschland soll bitte ganz schnell die EU verlassen, dann deute ich immer gerne nach Großbritannien. Die haben ja das Gleiche gemacht und da hat das offensichtlich nicht funktioniert. Und es ist super klar, dass wir auch für Deutschland, wir selber profitieren davon, wenn wir eine starke EU haben. Wir exportieren super viel in andere EU-Staaten. Mit dem Binnenhandel als Exportnation sind wir super abhängig davon, dass die EU als Konstrukt funktioniert. Und alleine, wenn man das mal wegrechnet, dann hätten wir heute, bin ich mir sicher, nicht ansatzweise den Wohlstand, den wir eben haben.
Würde ich sofort zustimmen. Aber was ist mit dem Thema Finanz- und Währungsunion oder auch Schuldenunion? Man kann das ja in verschiedene Aspekte untergliedern. Ist das etwas, was tatsächlich überzeugt bei doch sehr unterschiedlicher Wirtschaftspolitik in den einzelnen Mitgliedstaaten?
Ich denke, das Problem in dem Sinne ist, dass wir die Europäische Union als Konzept nicht richtig aufgezogen haben und dass es da noch sehr viel Verbesserungspotenzial gibt, weswegen viele Wege lang und ineffizient sind und wir auch viel Geld liegen lassen. Zum Beispiel, dass es keinen europäischen Mindeststeuersatz gibt. Da freuen sich die ganzen Großkonzerne, unter anderem aus den USA, gehen schön nach England und zahlen nach Irland und zahlen so gut wie keine Steuern. Das wäre ein Punkt mit einem europäischen Mindeststeuersatz, wo man ganz schnell aus der Schuldenunion eine Gewinnunion machen könnte.
Das Thema gemeinsame Steuerpolitik ist eins, aber solange wir sehr unterschiedliche Wirtschaftspolitik haben, werden wir auch automatisch unterschiedliche finanzielle Stabilität in den Mitgliedstaaten haben. Und das ist ja ein anderes Thema und das brennt den Leuten ja auf den Nägeln, dass die Schulden nicht vergesellschaftet werden oder vergemeinschaftet werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da ist unser Ansatz, entsprechend die verschiedenen wirtschaftlichen Gegebenheiten in der EU so gut wie möglich zu harmonisieren, auch zwischen Ost und West, wo wir ein sehr großes Gefälle haben. Ich denke, da besteht für uns die Chance, dass wir als EU auf ein sehr ähnliches wirtschaftliches Level kommen in den entsprechenden Mitgliedstaaten und dadurch das Problem entsprechend angehen können.
Wie gut sind denn eure Strukturen und vor allen Dingen eure Finanzmittel, um bei der Bundestagswahl für eine ähnliche Überraschung zu sorgen?
Ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet. Wir haben schon seit jetzt, ich glaube, über 3 Jahren in jedem Bundesland in Deutschland einen entsprechenden Landesverband. Wir haben unsere Strukturen, wir wissen, wie wir bei Wahlen antreten können. Wir haben ein sehr effizientes Fundraising-Team. Wir haben, glaube ich, unter den Kleinparteien am meisten Spenden bekommen, weil wir viele Leute finden, die auch gut Geld verdienen und sehen, dass Europa ein Konzept ist, von dem wir alle profitieren. Ich denke, wir sind gut aufgestellt für die Bundestagswahl. Wir werden auf jeden Fall antreten. Wir haben den Anspruch, ein gutes Ergebnis einzufahren und im Idealfall auch über die 5% zu kommen.
Kürzlich war zu lesen, wie ihr gezielt mit Spenden auch den Wahlkampf noch unterstützt habt. Und war zu lesen, dass ihr die Partei seid, die in den letzten 90 Tagen sogar am meisten Geld eingesetzt hat auf Social Media, um direkt auch die Wähler zu erreichen. Da hätte ich 2 Fragen. Zum einen, wie viel Spendenvolumen habt ihr überhaupt? Die Transparenz, darauf weist ihr ja hin. Und das Zweite, ihr schreibt, dass ihr datenbasiert sehr gezielt Zielgruppen ausgemacht habt, die ihr dann über die entsprechenden Medien auch erreicht. Zum einen, wie ist das Gesamtvolumen an Spenden, was ihr aufbringt? Und kannst du noch irgendwas sagen, etwas konkreter sagen zu der Frage, wie ihr die Wähler, die potenziellen Wähler adressiert über die Social Media?
Ja, also da die Zahl mit den Spenden, dass wir in den letzten 90 Tagen die Partei waren mit den meisten Werbeeinsätzen, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben, glaube ich, für die Europawahl auf Instagram und Facebook um die 500.000 Euro ausgegeben. Auf Google dürfte es nochmal um die 100.000 gewesen sein. Wir sind da relativ transparent. Jede Spende über 3.000 Euro, das geht auf ein Jahr gerechnet. Auch wenn jemand 6-mal 500 Euro an uns spendet, wird das auch erfasst. Veröffentlichen wir alles auf unserer Webseite. Das ist schon relativ großer Teil, der auch durch Mitgliedsbeiträge kommt bei uns natürlich. Wir sind über 5.000 Mitglieder in Deutschland. Wenn da jeder ein bisschen was einbezahlt, dann ist das für eine kleine Partei wie uns schon ordentlich Geld. Und wir haben einige wenige Großspender. Ich glaube, die höchste Zahl, was wir hatten, waren um die 300.000, was wir bekommen haben im Vorfeld des Wahlkampfes. Dadurch finanzieren wir uns, aber wir sind da, wie gesagt, relativ transparent. Wir zeigen das auf unserer Webseite, wer wann wie viel gespendet hat, wenn es eben über den 3.000 Euro ist. Und über die Werbebibliotheken von Meta und von Google kann man auch konkret einsehen, wie viel Geld wir in welcher Werbekampagne ausgegeben haben. Ich würde noch einmal kurz auf das Thema Targeting zurückkommen. Da bin ich nicht komplett im Thema. Wir haben auf jeden Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe, 7,8 Millionen Menschen erreicht, die von uns mindestens 10-mal eine Werbeanzeige bekommen haben. Das waren viel Videowerbeanzeigen und das haben wir versucht, an so viele Menschen wie möglich erstmal auszuspielen, haben dann herausgefunden, wer hat darauf reagiert und die Leute dann nochmal enger eingeschlossen und denen mehr Werbung angezeigt.
Das heißt, die sozialen Netzwerke haben für euch und für euren Wahlkampf eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
Ja, mit Sicherheit.
Wie bewertest du überhaupt die sozialen Netzwerke in dem Zusammenhang, die, wenn man auf TikTok schaut, das haben ja auch sehr viele Analysen gezeigt, vor allen Dingen sehr stark durch die AfD dominiert werden, weil andere Parteien diese Entwicklung, ja, man kann ja sagen, schlichtweg verschlafen haben. Wie lässt sich dieser Vorsprung überhaupt noch aufholen? Was muss getan werden, um gerade in den sozialen Netzwerken die Dominanz der AfD zu brechen? Was habt ihr da noch eventuell im Köcher an Vorstellungen, an Überlegungen, um auch da der AfD zusetzen zu können?
Es ist ein zweischneidiges Schwert mit Social Media. Auf der einen Seite ist das für uns natürlich eine super gute Möglichkeit, neue Menschen mit unseren Ideen zu erreichen und die sehr schnell und sehr gut konsumierbar darzustellen. Auf der anderen Seite ist eben genau das Problem, dass der Algorithmus Inhalte bevorzugt, die verkürzt darstellen, die gerne auch populistisch sind und damit natürlich den perfekten Nährboden bietet für Parteien wie die AfD, die ja nur entsprechende Inhalte veröffentlichen. Was wir machen, ist zu versuchen, unsere Politik in kurzen, unterhaltsamen Videos darzustellen, die vor allem Leute in unserem Alter erreicht, die nicht wie bei großen Parteien aussehen wie aus einem großen Studio produziert mit viel Budget hinter, sondern wirklich, als ob sich unser Social Media Beauftragte einfach das Handy geschnappt hat, eine Idee hatte, das aufnimmt und hochlädt, dass es möglichst authentisch wirkt. Damit versuchen wir dem ein bisschen was entgegenzusetzen und natürlich Fakten, immer wieder widerlegen, was die AfD hier sagt, das stimmt nicht, das ist teilweise entgegen dem, was sie in ihrem Wahlprogramm sagt, wobei es natürlich schwierig ist. Wir sehen auch, die AfD hat Social Media wie keine andere Partei als ihr Potenzial erkannt und entsprechend genutzt. Wir wissen auch, dass die AfD da sehr viel Geld reinsteckt, Geld, das wir beispielsweise in keinem Fall haben und dass die AfD auch mit unsauberen Mitteln spielt, mit irgendwelchen Bot-Netzwerken, gerne auch aus Russland. Das sind alles Sachen, die wir nicht machen, weil wir auch einen Anspruch an uns selber haben und dann natürlich in dem Bezug dann auch einen Nachteil haben.
Aber das heißt, ihr werdet diese Aktivitäten weiter ausspielen und versuchen natürlich mit mehr verfügbaren Finanzmitteln gerade auf diesen Plattformen mehr Präsenz zu zeigen für die nächsten Wahlkämpfe, die auf euch zukommen?
Ja, selbstverständlich. Also ich denke, das Schlechteste, was man in der Situation machen kann, ist, diese riesen Zielgruppen einfach der AfD zu überlassen und den Kampf aufzugeben. Das dürfen wir nicht machen. Wir müssen weiter am Ball bleiben. Wir müssen weiter zeigen, wir sind die demokratische Alternative zur AfD. Wenn man unzufrieden ist mit der Politik, sollte das nicht die Entscheidung sein. Gehe ich in die Opposition, wähle ich die CDU oder wähle ich gleich das Original mit der AfD, sondern gibt es vielleicht auch noch andere demokratische Alternativen. So wollen wir uns ganz klar darstellen. Wir werden das auch weitermachen. Wir werden das intensivieren. Das hat auch jetzt in der Europawahl gut geklappt. Wir haben unsere, beispielsweise auf Instagram, unsere Follower verdoppelt innerhalb von 90 Tagen.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, eurer Zustimmungswerte bei der Europawahl, konzentrieren sich die Erfolge von Volt besonders auf, ja, vielleicht so zusammengefasst, wirtschaftsstarke Universitätsstandorte. Ist das die Hauptzielgruppe?
Es ist aktuell unsere Zielgruppe. Natürlich, uns ist klar, wir wollen nicht auf diesem Niveau bleiben. Wir wollen möglichst alle Menschen in der Gesellschaft überzeugen von unseren Ideen. Das ist aber auch schwierig. Wir sind eine relativ junge Partei. Wir haben in Würzburg ein Durchschnittsalter von, ich glaube, 29. Das ist im Vergleich zu anderen Parteien wirklich extrem, extrem jung. Und als eine Partei, die schon in ihrer Essenz so jung ist, ist es schwierig, das in ländlichen Regionen oder in Regionen, wo der Altersdurchschnitt höher ist, auszubauen, weil wir da eben noch nicht so präsent sind. Ich denke aber vor allem auch durch die Europawahl, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen haben, auch in diesen Regionen jetzt aktiver zu sein und damit mehr Menschen zu erreichen. Wir sind beispielsweise auch in Ostdeutschland bei der Kommunalwahl angetreten in, ich glaube, Halle an der Saale und in Jena. Gut, Jena, das ist eine Studentenstadt, aber Halle in der Saale war dann für mich doch relativ überraschend, dass wir da auch einen Sitz bekommen haben. Aber das zeigt, dass unsere Ideen auch außerhalb unserer, ich sage jetzt mal, Bubble aus Hochschulstandorten und eher besser verdienten gut ankommt und dass das Ideen sind, die mehrheitsfähig sind.
Die große Herausforderung wird natürlich sein, dass euer Erfolg jetzt bei jungen Menschen dann bei weiteren Wahlen sich konzentrisch ausbreitet auf andere Altersschichten. Denn nur dann werdet ihr als Partei auf Dauer auch in die Lage versetzt werden können, wirklich mit Politik auch zu gestalten.
Ja, das das sehe ich auf jeden Fall auch so. Wir müssen eben diesen Übergang finden aus unserer, wie gerade erwähnten, Blase von, wir wissen ja, wer uns wählt. Das sind eher gut situierte Leute, das sind junge Leute in Großstädten. Da müssen wir rauskommen, da müssen wir mehr Leute erreichen. Und das ist auch ganz klar die Priorität für das nächste Jahr bis zur Bundestagswahl, dass wir da breiter aufgestellt sind.
Aber dann wäre ja auch thematisch das eine Herausforderung, denn die Themen, die du am Anfang angesprochen hast, Schwerpunktthemen Migration, Klima, die sind ja gerade in manchen Regionen des Landes, und ich will jetzt nicht nur auf den östlichen Teil, sondern auch auf die ländlichen Regionen oder in einkommensschwacheren Regionen und Gruppen, ist das ja eher ein Reizthema und kein Mitnehmerthema. Das haben ja andere Parteien gerade schmerzlich erfahren.
Ja, ich denke, da müssen wir zu einem gewissen Teil auch umdenken. Wir kommen eigentlich alle selber aus dieser Situation, dass wir eben in diesen urbanen Gebieten sind und können uns häufig nicht reindenken in die großen und kleinen Probleme, die es dann vielleicht in ländlicheren Regionen gibt oder in einkommensschwacheren Bereichen. Da müssen wir uns Gedanken machen, das machen wir auch jetzt schon, wie wir Menschen mit unserem Thema erreichen können. Im Allgemeinen ist der Grundtenor aber immer bei uns, egal in welchem Bereich wir jetzt gehen, dass wir mithilfe der Europäischen Union eine Lösung finden, die besser ist. Und das lässt sich, glaube ich, fast universell auf jedes Thema anwenden. Und wenn wir da die richtigen Themen rausfinden, glaube ich, dass wir auch Menschen erreichen, die bis jetzt vielleicht noch nicht so viel von uns gehört haben.
Das eine sind ja immer die eigenen Themen, das andere sind die Mitbewerber. Wo seht ihr denn die größten Schwächen bei den sogenannten etablierten Parteien, von denen ihr stark profitiert habt und in Zukunft möglicherweise noch stärker profitieren werdet?
Ich glaube, wir haben stark profitiert von einer grünen Partei, die sich in der Ampelkoalition nicht von ihrer besten Seite gezeigt hat, von der viele Leute, haben sie mir auch am Wahlstand berichtet, ein Stück weit enttäuscht sind, dass man diese Prinzipien, die man jahrelang hochgehalten hat, jetzt nicht so durchgesetzt hat, wie sich die Wähler das wünschen. Ich glaube, wir haben aber auch profitiert von Menschen, die vorher die FDP gewählt haben und dann ein bisschen darüber irritiert waren, dass die FDP so kompromisslos agiert und so nicht progressiv handelt und natürlich auch von einer SPD, die nicht die sozialen Themen so anspricht, wie die Wähler sich das gewünscht hätten. Ich glaube, das ist ein Mix aus allen Ampelparteien, wo Wählerinnen und Wähler enttäuscht sind und in uns dann diese Programmpunkte zum Teil wiederfinden mit unserem, sage ich mal, Optimismus und dem Versprechen, dass wir da mehr rangehen und das ernster nehmen.
Wenn ich die Themen der jungen Grünen und der jungen Liberalen, die ja wie eigentlich quer über alle Parteien immer etwas knackiger sind als diejenigen, die über den Pragmatismus der Politik auch ein Stück ihre Position relativieren, war das keine Alternative für dich und deine Mitstreiter, in den, zum Beispiel bei den Liberalen und bei den Grünen, dort einzusteigen, wo bereits Strukturen da sind, wo bereits auch operative Beteiligung an Politikgestaltung besteht, dort sich einzubringen und dort Politik mitzugestalten, anstatt eine komplett neue Struktur aus der Taufe zu heben?
Natürlich wäre das eine Option, aber dann hätte ich mich mit meinen Visionen für Europa nicht gesehen gefühlt. Bei Volt haben wir diese Einzigartigkeit, dass es uns in 30 Ländern in Europa gibt und dass man wirklich als europäische Bewegung auch agiert. Das ist was, das sieht man eigentlich bei keiner anderen Partei. Und das war für mich der ausschlaggebende Impuls, dass ich mich eben bei Volt engagiere und nicht bei den Grünen oder der FDP, weil mir dieser europäische Gedanke sehr wichtig ist und Volt eigentlich als einzige Partei den konsequent kommuniziert und im Wahlprogramm hat. Die Grünen sagen auch, sie wollen mehr Europa, die SPD genauso, aber bei Volt sieht man das auch strukturell richtig angeht.
Vielleicht noch eine Frage, was ist die Prognose für die Bundestagswahl?
Schwierig.
Da gelten die 5%.
Ja, ich finde es noch schwierig, da einen Ausblick zu finden. Ich denke, in Würzburg werden wir die 5% knacken. Es kommt darauf an, ob wir das schaffen, jetzt in den nächsten 12 Monaten, das auch in die ländlichen Regionen zu bringen. Dann würde ich sagen, 5% sind drin. Aber das jetzt zu sagen, ist noch sehr schwierig. Ich wünsche mir auf jeden Fall die 5%.
Was ist die größte Herausforderung, das zu erreichen?
Ich denke, dass wir die Euphorie, die wir jetzt in den Europawahlkampf gewonnen haben, mitnehmen müssen. Die ganzen neuen Mitglieder, die wir bekommen haben, das waren jetzt innerhalb von 24 Stunden nach dem Wahlerfolg, haben wir 500 neue Anmeldungen auf Mitgliedschaft bekommen. Das war mehr als 10% von den Parteimitgliedern, die wir bis dahin hatten. Dass wir die alle ordentlich integrieren in unsere Systeme, dass wir den Mut machen, sich zu engagieren bei Volt und dass wir nicht nachlassen, sondern weiter daran glauben, dass wir was verändern können. Ich denke, wenn wir das machen, dann werden wir es schaffen. Und das ist gleichzeitig auch die größte Hürde. Wenn wir nachlassen, dann wird es vor allem als Kleinstpartei sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, dann sagen wir vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
Wir wünschen viel Erfolg auf eurem Weg. Und Europa ist ein Projekt, für das es sich lohnt zu streiten. Herzlichen Dank.
Dankeschön.